Agoratalk, Platz für Perspektiven.
Der Informationspodcast mit meinungsstarken Gästen zu Themen mit Relevanz.
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Agoratalk im Jahr 2024. Heute aus Starnberg. Wir widmen uns heute dem Thema Ethik im digitalen Raum, Regulierung oder Schaffung zusätzlicher Alternativen rund um die Suche im Netz. Unser Gast, Christine Plothe. Sie ist Vorständin der Open Search Foundation. Es entstand ein kurzweiliger Austausch zu einem Thema, das angesichts immer intelligenter werdender Technologien an Relevanz rasant zunimmt. Los geht's! Hallo Christine, schön, dass du heute bei uns bist. Und bevor wir heute starten mit unserem Podcast, stell dich doch gern unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Mein Name ist Christine Plothe, ich bin Vorstandsmitglied der Open Search Foundation. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich für die offene Internetsuche einsetzt.
Das ist ja ein sehr weites Feld. Offene Internetsuche ist ein spannendes Thema. Christine, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Schön, Danke. Dass du da bist. Die Informationssuche im Internet ist ja ein Grundbedürfnis der Menschheit. Ja, ist ja gar nicht mehr wegzudenken aus unserer heutigen Gesellschaft. Warum muss man sich überhaupt über eine offene Internetsuche Gedanken machen? Ist das nicht per Definition so?
Nee, das ist leider nicht so oder nicht mehr so. Also es war in den Beginn, so mit den ersten Suchmaschinen, war das tatsächlich alles noch sehr offen, genauso wie das Internet selber. Das Web war ja am Anfang auch eine große Spielwiese und man hat sehr, sehr viele Hoffnungen reingesetzt. Es ist heutzutage aber nicht nur bei den sozialen Medien, sondern auch bei der Internetsuche oder Websuche so, dass der Markt zum Beispiel sehr stark monopolisiert ist. Also das heißt, wir haben eigentlich, wenn wir ehrlich sind, einen Anbieter, so gut wie keine weiteren, die tatsächlich benutzt werden. Also wir haben Google mit immer um die 90%, je nach Plattform ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nach Land ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und du hast ja gerade so schön gesagt, also wir können das eigentlich gar nicht mehr wegdenken. Wir würden ohne die Internetsuche gar nicht mehr auskommen, weil natürlich diese ganzen Informationen dann gar nicht entdeckt werden können. Und wir haben jetzt so eine Abhängigkeitssituation dadurch. Also wir haben wirklich einen Player, der den Markt beherrscht und eigentlich so gut wie gar keine Wahl. Also es gibt noch Bing und es gibt dann in Russland und in China gibt es noch Wettbewerber. Aber alles, was wir als Alternativen bei den Suchmaschinen empfinden, sind eigentlich andere Suchoberflächen sozusagen oder andere, die sehen einfach anders aus, benutzen aber dieselbe, im Kern dieselbe Infrastruktur. Das ist ein sogenannter Webindex, in dem die ganzen Informationen stecken. Und da greifen die alternativen Suchmaschinen zum Beispiel in dem Fall dann auf den Index von Bing meistens zu. Das heißt, es gibt dadurch eigentlich nur Bing und Google und nichts weiter.
Die Arbeit, die ihr macht, impliziert ja eine gewisse Skepsis gegenüber diesen großen Playern oder Monopolisten. Sind diese Ängste begründet? Gibt es konkrete Anhaltspunkte, warum wir uns Sorgen machen müssen? Also gibt es sozusagen wirklich ein Anlass zu sagen, wow, die missbrauchen das, was sie über uns wissen?
Jein. Ein klares Jein, würde ich sagen. Also es gibt zum einen natürlich dieses große Potenzial, das zu missbrauchen, was die über uns wissen. Es ist einfach so, dass das Ganze, also wenn man einfach mal sagt, Google und Bing sind in dem Sinne vielleicht gar keine Suchmaschinen, sondern eigentlich Werbeunternehmen. Also die machen ihr Geld mit Werbung. Und je mehr wir denen an Informationen liefern, desto geschickter können sie die Werbung ausspielen, beziehungsweise eben die Daten indirekt oder auch direkt an werbetreibende Unternehmen verkaufen. Und in dem Moment, wo das halt dieses profitable Modell ist, landen natürlich unsere ganzen Nutzerdaten, einfach was wir suchen, wo wir sind, wenn wir suchen, welche Geräte wir haben, wo wir draufgeklickt haben. Das landet dort alles und wird weiterverwendet. Und das ist natürlich schon ein sehr großes Potenzial für Missbrauch. Und man muss gar nicht so weit zurückgucken, wenn man dann in dem Fall so mit Cambridge Analytica überlegt, wie das gelaufen ist oder wie auch sehr geschickt einfach Anzeigen so ausgespielt werden, dass wir die zum richtigen Moment bekommen. Also wenn man jetzt an die bevorstehenden Wahlen denkt, wir haben jetzt so ein super Mega-Wahljahr, also inklusive Europawahl. Wir werden halt sehr manipulierbar dadurch, wenn eine Firma, ein Player sehr, sehr viel über uns weiß. Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn es nicht ein Unternehmen ist, sondern ein Staat. Also in China haben wir Baidu das ist ähnlich. Also da weiß dann der Staat halt alles. Also insofern, ich finde beide Modelle nicht sehr attraktiv und das ist auch der Grund, warum wir uns dafür eine größere Vielfalt einsetzen und sagen, es muss einfach mehr und unabhängigere Suchmaschinen geben. Und das ist auch im Kern nicht unbedingt eine wirtschaftliche Aufgabe, sondern es ist tatsächlich eigentlich eine Infrastruktur, eine öffentliche Infrastruktur.
Du sagtest gerade, 90% nutzen Google. Du hast da noch gesagt, es gibt noch Bing und ein paar andere kleinere. Da 90% Google nutzen, scheint das ja die Probleme, die du gerade auch ein Stück weit beschreibst, beziehungsweise die Risiken und die Bedenken auch ein Stück weit, ja, die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht wirklich zu stören, oder?
Ja, das ist anscheinend so. Ich glaube, es hat unterschiedliche Gründe. Das eine ist, es funktioniert ja für die allermeisten Suchen ganz gut. Also die meisten Leute sind zufrieden damit und meinen sogar, wenn sie andere Suchmaschinen verwenden, kriegen sie nicht gute Ergebnisse. Und Google macht es einem natürlich auch wirklich bequem. Vieles funktioniert halt wirklich sehr, sehr gut. Und man ist dann in diesem Google-Kosmos im Idealfall drin oder aus Idealfall aus Google-Sicht. Und bewegt sich dann da nur noch zwischen YouTube und Google und irgendwie Google Docs und was auch immer oder Gmail hin und her. Also das funktioniert sehr gut. Die Ergebnisse sind im Großen und Ganzen noch gut, wobei sich da jetzt gerade die Stimmen auch mehren, die sagen, also die Ergebnisse gehen runter, weil Google eigentlich ja gar nicht den Anreiz hat, wirklich tolle Ergebnisse zu liefern, sondern eigentlich die Leute eben auf den Plattformen oder auf der eigenen Plattform zu halten. Dann, ich denke, ein Grund ist einfach auch, dass wir Menschen faul sind. Ganz platt gesagt. Also wir lassen uns nicht ohne ganz gravierende Nöte irgendwie bewegen, was anders zu machen. Also sehen wir ja in anderen Bereichen auch Klimawandel. Solange halt unser Stuhl nicht brennt, ist es irgendwie schwierig, dass wir da was machen. Und ähnliches ist bei der Internetsuche. Wir merken ja nicht unbedingt, was da passiert.
Inwieweit ist es deiner Meinung nach denn ethisch überhaupt vertretbar, dass Unternehmen grundsätzlich, aber auch Regierungen persönliche Daten sammeln und analysieren? Aus deren Sicht natürlich immer nur, um Sicherheit zu gewährleisten und personalisierte Angebote zu ermöglichen.
Also ich denke, es ist tatsächlich so gut wie gar nicht vertretbar. Warum soll ein Unternehmen so wahnsinnig viel über mich wissen und mich dann auch noch, was ich wirklich problematisch finde, auch noch über wirklich durch das Leben tracken kann, über verschiedene Geräte hinweg. Also das reicht nicht, dass ein Gerät irgendwie dafür genutzt wird, sondern da werden dann ja auch von den großen Werbenetzwerken werden halt die eindeutigen Geräteidentifikationsnummern werden dann halt auch weitergegeben und getrackt. Das heißt, ich bin da wirklich sehr, sehr verfolgbar und dafür sehe ich tatsächlich keinen Grund, außer dass es wirklich um Geld geht.
Müssen wir aber auf der anderen Seite nicht diesen Unternehmen dankbar sein dafür, dass sie Milliarden Menschen Orientierung geben bei der Suche nach Informationen, also diese stillen nach des Grundbedürfnisses, Informationen zu haben, sich die Welt zu erschließen und zu verstehen?
Ja, durchaus. Also ich glaube wirklich, dass das von den Anfängen her, und auch Google ist ja daher gekommen, wirklich mit diesen guten Absichten, das Wissen der Welt zu erschließen und das Internet, was dann ja gigantisch gewachsen ist, in der Zwischenzeit begehbar zu machen sozusagen. Das wäre halt ohne diese Unternehmen oder in dem Fall auch speziell ohne Google gar nicht möglich. Also die haben da schon einen riesen Pionierarbeit geleistet. Also das finde ich durchaus. Es ist halt einfach irgendwann gekippt. Und zwar ungefähr zum Zeitpunkt damals der Dotcom-Blase. Da sind dann die Finanzierungen weggebrochen und dann hat man halt dieses ungenutzte Potenzial der menschlichen Daten entdeckt. Und das ist wohl der Kipppunkt gewesen.
Wir haben, um auf Daniels Frage zurückzukommen, ja auch da viel damit, es hat wahrscheinlich viel damit zu tun, dass die menschlichen Daten ja nichts kosten erstmal. Also ich gebe meine Daten preis, das kostet mich nichts, statt dass ich jetzt mal irgendwas dafür bezahle, dass ich die Information bekomme. Das ist ja auch ein bisschen unser Verschulden, dass wir nicht in der Lage sind zu verstehen, dass der Preis hoch ist, den ich eigentlich zahle für diese Gratis-Datenlieferung.
Richtig, da sind wir, in gewisser Weise sind wir selber schuld, aber man... Es ist aber auch ein bisschen einfach, immer alles nur auf die Verbraucher abzuwälzen. Also es ist jetzt auch schwierig zu sagen, naja, informiert euch halt und macht es halt nicht. Weil der andere Punkt dazu ist, wir haben ja momentan die Alternativen gar nicht. Also es findet ja auch Regulierung statt, nicht ganz so weit, wie es sinnvoll wäre, denke ich. Aber jetzt mit den EU-Acts, da ist ja einiges passiert. Aber trotzdem reicht, also wir brauchen halt Alternativen, damit das greifen kann. Also wir können jetzt, also vor ein paar Jahren hat Google oder auch Facebook zum Beispiel in Australien einfach mal ein paar Tage abgeschaltet, weil da ein Gesetz eingeführt werden sollte, was denen nicht so gepasst hat. Das heißt, in dem Moment, wo wir jetzt hier regulieren, wird das ja immer gerne auch von den Unternehmen, von den Plattformen auch angedroht, dass sie dann halt in Europa nichts mehr machen.
Nun hat ja die Open Search Foundation ja auch das hehre Ziel, Alternativen konkret zu pilotieren oder zu bauen. Kannst du dazu ein Wort vielleicht verlieren? Wie könnte das funktionieren? Weil so ein Datenschatz zu bauen, das Web zu indizieren, wie das ja etwas, glaube ich, technologischer heißt, ist ja ein komplexes Unterfangen. Tausende von Menschen bei Google machen das. Es gibt sehr viele Serverfarmen. Wie stellt man sich denn vor, alternativ zu so einem riesigen Konzern etwas aufbauen zu können, was vergleichbar ist?
Ja, also wie wir uns das vorstellen, wie wir uns das wünschen, dass das im Prinzip eher aus der Gemeinschaft kommen muss und dass es als öffentliche Aufgabe und nicht unbedingt als kommerzielle Aufgabe angepackt werden muss. Also wir haben die Grundidee ist, dass wir sagen, wir brauchen einen offenen Webindex, also der Webindex in dem Sinne, auf den dann Suchmaschinen aufbauen können. Dem Webindex stecken die Informationen, also das Verzeichnis sozusagen des Internets. Und in dem Moment, wo man sagt, das ist ein offener Index, auf den Unternehmen, Suchmaschinen, KI-Forscher, Wissenschaftler drauf aufbauen können und die Daten nutzen können, dann hätte man einfach die Möglichkeit, darüber Vielfalt zu schaffen. Und das ist der Unterschied jetzt zu den monolithischen Unternehmen. Die Grundidee, eine andere Grundidee dabei ist, dass wir zurzeit, also bereits jetzt schon im Netzwerk, die großen Rechenzentren haben, einige große öffentliche Rechenzentren, und die arbeiten schon an dem Index. Also der wird pilotiert. Wir haben vor anderthalb Jahren ein sehr großes EU-Projekt gewonnen mit 13 anderen Partnern, und in dem EU-Projekt wird zurzeit dieser Index entwickelt, also ein Prototyp entwickelt, der läuft auch schon, ist aber auch nicht ganz trivial, weil natürlich über diese verteilte Geschichte, also an verschiedenen Rechenzentren, in verschiedenen Ländern, da ganz andere Ansprüche gestellt werden, als es jetzt irgendwie ist, wenn das ein Unternehmen irgendwie zentral managt. Da haben wir sicherlich uns auch selber ein paar Fallen gestellt, aber das ist auch wichtig. Also dieses ganze verteilte Rechnen ist auch ein Grundprinzip. Das soll halt nicht monolithisch werden, sondern das soll auch irgendwo eine Gemeinschaftsaufgabe sein.
Thema Alternativen, daran arbeitet ihr auch. Was ich mich gerade so frage, ich verstehe, ihr sucht und arbeitet auch an Alternativen für die Suche an sich, für eine offene Suche und eine liberalisierte Suche. Ich frage mich gerade, ob ihr schnell genug sein könnt überhaupt. Also ich habe ein ganz konkretes Bild im Kopf, während ihr quasi die Websuche versucht eben zu verbessern und zu öffnen, geben sich aus der freien Marktwirtschaft heraus ja schon neue Themen wie KI und ChatGPT. Also wie schafft ihr es eigentlich, den richtigen Zeitpunkt später auch zu treffen, dass ihr nicht zu lange auf einem Thema vielleicht arbeitet und gleichzeitig die Welt sich aus der freien Wirtschaft heraus so schnell schon weiterentwickelt, dass ihr vielleicht schon auf einem alten Thema vielleicht arbeitet, weil das Neue schneller kommt, als ihr das Alte eigentlich öffnen könnt.
Ja, also im Prinzip sind wir davon natürlich nicht gefeit, aber wir haben natürlich das Thema KI auch mit auf dem Programm und in der Suche findet ja auch schon sehr viel statt, was wir als künstliche Intelligenz sozusagen bezeichnen. Also alles ist algorithmenbasiert und so weiter. Also das ist ja eher auch nochmal ein sehr weites Feld, was KI tatsächlich ist und was nicht und so weiter. Also momentan ist es so, dass wir es einfach so schnell wie möglich machen und natürlich die Themen, die aufpoppen, mit angucken und auch mit diskutieren. Es ist jetzt in dem Fall zum Beispiel so bei dem offenen Index, dass der eben nicht nur für die Websuche wichtig wäre, sondern auch zum Beispiel für das Füttern von europäischen KI-Modellen. Also wir haben ja grundsätzlich dieses ganze Suchthema oder dieses ganze Thema der Digitalplattform ist ja auch ein geopolitisches Thema. Momentan ist es so, dass wir zum Beispiel über Google halt unsere ganzen Daten rausgeben, zu Google hingeben, aber nichts zurückkriegen, weil eben niemand auf den Index von Google zugreifen kann und diese Daten nutzen kann. In dem Moment, wo wir jetzt sagen, es gibt einen offenen Index, einen offenen europäischen Index, da stünden die Daten, die da drin sind, stünden halt einfach auch Forschungsunternehmen oder eben auch Unternehmen zur Verfügung. Und insofern ist dieses KI-Thema, steckt schon per se damit drin. Aber es ist klar, also es tut sich relativ viel in dem Bereich. Aktuell ist es aber auch so, dass die Suche, die jetzt so ChatGPT, die ja auch bei Bing schon mit drin ist, eine andere Art auch von Interfaces eigentlich. Also es ist einfach eine andere Art, wie man die Suche nutzt, aber letztlich ist es trotzdem erstmal auch noch immer eine Suchmaschine. Also wo heikle Unterschiede kommen und die Suche noch mal kritischer machen, ist in dem Moment, wo ich dann, wie es ja bei ChatGPT ist, bei Bing ist ja ein bisschen anders, aber bei ChatGPT, dass ich dann halt keine vernünftigen Quellen ausgespuckt bekomme oder so. Also jetzt mit allen Vor- und Nachteilen, wie die Suche aktuell ist, wenn ich mir so eine Suchergebnisseite angucke, eine normale, dann habe ich immer die Möglichkeit, irgendwo drauf zu klicken und zu gucken, welche Seite steckt denn dahinter und wer steckt hinter der Seite, und dann kann ich mich immer noch weiter informieren. In dem Moment, wo ich jetzt gar keine Quellen mehr angezeigt bekomme, sondern einfach nur noch irgendwo einen Text, den die KI irgendwie schreibt, aus irgendwelchen Sachen, die im Netz rumgeistern, kann ich ja gar nicht mehr nachvollziehen, ist das jetzt richtig, ist das falsch, woher kommt das und so weiter. Also, und da sind sicherlich nochmal Verschärfungen, die da auf uns warten, genau.
Also das heißt, dass in Bing die KI mitverbaut ist.
Genau.
Technologisch, der Algorithmus dahinter. Gehst du dann davon aus?
Eigentlich obendrauf gesteckt sozusagen. Also ChatGPT hat ja am Anfang nicht auf das Live-Internet zugegriffen, sondern eben auf einen Stand, der war von Ende 21, glaube ich. Und mit dem Einstieg von Microsoft, oder nachdem Microsoft das dann in Bing integriert hat, ist jetzt, soweit ich weiß, da halt auch ein Live-Zugriff. Das heißt, und das ist eigentlich dann aber, ob ich das jetzt reintippe oder eben in das KI-Feld tippe, es ist zumindest vom Prozess immer noch recht ähnlich.
Das klingt ja so, als ob Bing, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ja dann aber zukünftig doch etwas stärker werden wird, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Also wenn ich verstehe, dass jetzt die KI bei Bing mit oben drauf gebaut wird und auf Live-Daten auch zugreifen kann und Google ja auf andere Daten zugreift, müsste das ja eigentlich auch bedeuten, dass Bing noch stärker wird. Also dass von den ursprünglich 90% Google, eventuell Google dann auch jetzt perspektivisch etwas einbüßen müsste und damit eine Alternative stärker wird, oder?
Also die bauen eigentlich beide weiterhin auf ihren Indizes auf. Also da ist bei Bing auch nicht so ein Riesenunterschied, weil es gibt ja nicht plötzlich mehr Verzeichnisse sozusagen, auf die Suchmaschinen oder eben der KI Bot von Bing zugreifen kann. Aber es ist tatsächlich so, dass, soweit ich weiß, Bing Google ein bisschen Marktanteile schon abgetrotzt hat. Das ist nicht viel, aber wenn man sich diesen Werbemarkt dahinter anguckt, in dem Moment ist es dann doch wieder viel, wenn man dann guckt, was das für Gelder sind. Aber rein prozentual wirkt es jetzt nicht sehr viel. Und das ist auch ein Punkt, wo wir sagen, also jedes bisschen Prozent, was man da einfach rausholt und ausgleicht, hilft auch schon. Also weil über 90% ist halt wirklich ungeheuer viel.
Ja. Christine, zurück nochmal zu eurem Piloten. Ihr baut dann einen Piloten mit anderen Partnern zusammen. Das ist ja sehr schön. Ist auch dann die nächste Frage, die nächste Stufe wird ja sich darum drehen, dass aus diesem Piloten ein echter Index ist, der nutzbar ist. Wie ist da eure Planung? Gibt es da eine zeitliche Planung, eine Wahrscheinlichkeit, dass das in die Tat umgesetzt wird? Wie schätzt man das ein? Weil ich stelle mir das so vor, das ist ja schon ein David gegen Goliath-Rennen ein bisschen. Man muss ein ganz schön dickes Brett bohren, sehr viel Idealismus mit reinstecken. Dadurch, dass ihr ein EU-Projekt dazu gerade durchführt, habt ihr ja einen ersten wesentlichen Schritt. Aber es ist tatsächlich nur ein erster Schritt. Wie kann man sich denn vorstellen, dass aus diesem Piloten ein wirklich vorhandener Index entsteht, den wir, keine Ahnung, in 3, in 5, in 10 Jahren haben werden in der Europäischen Union?
Ja, den genauen Zeithorizont, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also momentan pilotieren wir diesen Index, und vielleicht, weil du gerade dieses David gegen Goliath-Modellbild genannt hast, also ich würde sagen, wir sind dann viele Davids gegen den Goliath, und ich glaube, auf die Art und Weise geht es auch nur. Der Zeithorizont ist jetzt, dass das EU-Projekt jetzt noch so 1,5 Jahre ungefähr läuft, und in der Zeit soll halt der Pilot dann stehen. Und was da tatsächlich tricky wird, ist diese Skalierung auch. Also das, was jetzt im Kleinen geht, dann, dass das eben auch im Großen funktioniert und mehr Rechenzentren angebunden werden können und so weiter. Also das ist jetzt so der erste Schritt, was wir parallel machen, und ohne das wird es auch nicht gehen, weitere Gelder. Also das EU-Projekt, das ist kein kleines, ist ein relativ großes EU-Projekt, aber es ist im Vergleich natürlich trotzdem, im Vergleich zu Google oder sonstigen Sachen, ist es nicht viel Geld. Also man kann damit jetzt nicht die Suche revolutionieren allein mit diesem Projekt. Das ist halt wirklich dafür da, dass man das erstmal auf die Straße, also auf den Weg bringt.
Genau. Wie sieht denn der ideale Verlauf für euch aus? Also was wären die nächsten Schritte nach dem Piloten? Wie geht es weiter, damit ihr dahin kommt, aus dieser eigentlich noch Vision sozusagen eine Realität werden zu lassen?
Also eigentlich geht es so weiter, dass wir da jetzt weitere Mitstreiter suchen, also auf europäischer Ebene vor allem. Der Grundgedanke ist, dass das in irgendeiner Form auf eine europäische Ebene auch weiterhin gehoben werden kann, dass man in also wir sind gerade dabei, das ist auch im Rahmen des Projekts, erforschen wir auch, wie die Governance dafür aussehen kann, also wie kann man das ganze Ding aufbauen, wie kann man sowas steuern. Da gibt es auch ein paar Sachen, die wir einfach anders machen wollen als jetzt bei den klassischen Suchmaschinen oder bei den klassischen Indizes. Wir erforschen da auch, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen aussehen werden oder eben auch die ethischen, über die wir vielleicht auch noch gleich sprechen. Ja. Und vor allem aber auch, wie ökonomische Rahmenbedingungen aussehen können. Also woher kann das Geld für so einen Index kommen? Wie kann der Index genutzt werden? Wer kann den wie nutzen? Und würde was dafür bezahlen. Also das Ganze, dass das dann auch nachhaltig aufgebaut werden kann. Und wir hoffen einfach, dass wir jetzt im Laufe dieser Projektlaufzeit diese Sachen so weit lösen können, dass wir dann die nächsten Schritte gehen können. Und das ist dann tatsächlich aus jetziger Sicht, dass in irgendeiner Form auch zum Teil EU-Gelder von den Staaten, von den Mitgliedstaaten kommen sollen. Also das wäre unser Wunsch, dass die sich auch diesen Stiefel mit anziehen und das auch mit antreiben, sodass wir halt dann nicht einfach nur eben nicht die kleinen Davids, sondern dass dann vielleicht auch nochmal ein großer Player dazu kommt und eben auch wünschenswert sicherlich auch ein paar Unternehmen an Bord zu holen, die bereit sind zu kooperieren.
Du hast gerade genau Kooperationspartner, Mitstreiter auch gesagt. Wie müssen wir uns das konkret vorstellen? Also wie kommt ihr an die Mitstreiter konkret ran? Gibt es dort Konferenzen? Gibt es dort Communities im digitalen Raum? Geht ihr auf die Straße, was ja gerade zum Glück, muss man sagen, auch immer häufiger passiert. Nehmen uns da gerne nochmal mit von der abstrakten Ebene. Also wie schafft ihr es, die Mitstreiter zu finden? Wenn ich EU-Projekt höre, habe ich erstmal das Gefühl, das ist ganz weit weg, ist sehr bürokratisch und sehr aufwendig und sehr langsam. Wie sind eure Ansätze, um da hinzukommen?
Ja, also EU-Projekte sind tatsächlich wirklich aufwendig und bürokratisch. Also das war tatsächlich nicht so einfach, dahin zu kommen. Aber im Prinzip haben wir ansonsten verschiedene Ansätze. Da ist sehr, sehr viel persönlich getrieben, einfach Netzwerke aufzubauen von Anfang an. Also Leute dazu zu kriegen, zu identifizieren, wer könnte da interessant sein, wer forscht vielleicht auf dem Gebiet. Also wir sind ursprünglich auch sehr forschungsgetrieben gewesen, also sehr, sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die in diesen Bereichen ohnehin schon tätig sind oder damals schon waren. Also da bringen wir wirklich eher über persönliche Kontakte und über sehr, sehr viel persönlichen Einsatz die Netzwerke zusammen. Und von da ergibt sich das natürlich auch ein bisschen. Und dann, du hattest auch Konferenzen gesagt, wir haben einmal im Jahr eine inzwischen recht große, für unsere Verhältnisse, Konferenz, die sich um die offene Internetsuche dreht. Die hatten wir jetzt die letzten Jahre immer am CERN in Genf. Dieses Jahr kommt sie nach München im Oktober. Und da ist dann im Prinzip der große Austausch. Wie ist der Stand der Forschung? Was gibt es an Ideen? Also da haben wir jetzt seit ein paar Jahren zum Beispiel auch immer eine Session oder einen Track, wo wir verschiedene alternative Suchmaschinen vorstellen, also oder die sich vorstellen sozusagen. Wir haben inzwischen, also ganz am Anfang war es sehr, sehr technisch. Inzwischen haben wir auch eine ganze Reihe der anderen Themen, also rechtliche Themen, ethische Themen. Dazu haben wir dann auch Sessions und Vorträge und Workshops. Genau, und ansonsten machen wir, versuchen wir so viel wie möglich auch sowas wie Webinare zur Aufklärung zu machen, einfach auch zum Teil mit sehr konkreten Informationen, Vorträge. Wir haben eine Fachgruppe auch für Bildung, die gehen zum Teil in Schulen. Wir haben letztes Jahr den ersten Free Website Day aus der Taufe gehoben, also den haben wir selber organisiert, Internationaler Aktionstag, der kommt dieses Jahr auch wieder im Herbst. Genau, also über diese Themen machen wir was und dann haben wir jetzt ganz aktuell, jetzt Anfang März, haben wir eine sehr, sehr schöne, wie ich finde, öffentliche Konferenz. Also da ist es dann, geht es nicht so wissenschaftlich her wie jetzt auf unserer Jahreskonferenz, sondern auf dieser öffentlichen Konferenz hier in der Nähe von München. Die wird am Starnberger See direkt sein. Sehr, sehr schön mit direkter Seeanbindung. Da haben wir jetzt eine öffentliche Tagung und ich glaube, das ist sehr spannend. Da haben wir jetzt rund um das Thema Orientierung in der digitalen Welt, also ein bisschen weiter gefasst als dieses Suchthema, haben wir Referierende gefunden, Bestseller-Autoren zum Teil dabei. Ich weiß nicht, ob ihr den Martin André kennt. Big Tech muss weg, der Autor, genau. Sehr, sehr spannende Forschung, was er da vorstellt. Und er wird auch erzählen, warum ihn das so sorgt, was er bei dieser Forschung rausgefunden hat. Und da erklärt sich dann auch einiges, warum wir tatsächlich besorgt sein müssen, auch um unsere Medienlandschaft. Also das ist tatsächlich auf der Kippe, genau. Dann haben wir dazu, wir haben einen Philosophen eingeladen, Digitalphilosophen und Autor Nicolas Dirks, der eher über diese Suche nach Vertrauen und Orientierung was erzählen wird. Wir haben die Leida Fetisch, die ist Expertin für KI und Gesellschaft und wird im Prinzip darüber was erzählen, wie es gelingen kann, dass wir das gerecht für die Gesellschaft auch hinbekommen. Also das passt auch zu unserem Motto in der Umsearch Foundation, dass die Internetsuche den Menschen dienen soll und eben nicht umgekehrt. Und genau, ich werde einen Vortrag halten, speziell natürlich in dem Fall über die Suche. Und dann haben wir noch eine Pfarrerin dabei. Also wir haben wirklich so sehr, sehr unterschiedliche Aspekte. Und wir haben dann auch noch, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde, eine Gruppe von jungen Studierenden dabei vom Common Grounds Forum. Und die werden aus ihrer Sicht ihre quasi Forderungen zur Digitalpolitik oder zum Digitalen vorstellen. Das Ganze sehr in Workshops und sehr interaktiv.
Und das ist eine öffentliche Konferenz, wenn ich richtig verstehe. Das heißt, man kann an der Evangelischen Akademie in Tutzing da sich anmelden und teilnehmen. Wenn man sich für das Thema interessiert, das ist ja sehr vielseitig. So habe ich das Programm zumindest verstanden. Ja. Wenn ich darüber nachdenke, das, was du gerade über die Suche erzählt hast, kann man ja genauso gut auf Social Media übertragen.
Ja,
weil das eine riesige Quelle für potenzielle Desinformation sein kann. Also absolut, ja. Jenseits der Suche. Wahrscheinlich heute in der aktuellen Wahrnehmung, ganz konkret vor großen Wahljahren, wahrscheinlich sogar noch größere Risikopotenziale.
Also dieses Jahr sehr spannend mit den ganzen Wahlen, genau, absolut, ja. Also wir haben auch, deswegen, wir haben diese Konferenz halt auch deswegen nicht nur rein um die Internetsuche gebaut, sondern wirklich auch so TikTok und Co., also Google, TikTok und Co., genau.
Und das zeigt ja, dass wir jetzt sehr nah an ethischen Fragestellungen sind, ja. Wie wollen wir regulieren? Können wir das regulieren? Was sind sozusagen die allgemeinen Spielregeln? Wenn wir vor diesem Hintergrund das betrachten, ist ja tatsächlich meiner Meinung nach auch eine große Frage, ist das regulierbar? Und ist es vor allem regulierbar, wenn man es nicht womöglich schafft, den Druck oder die Risikopotenziale transparent zu machen, den Menschen, weil tatsächlich die Anwender wahrscheinlich sich dieser Gefahren gar nicht so bewusst sind, wie wir es gerne möchten. Für mich ist es ja eigentlich, wenn man darüber eine Sekunde nachdenkt, ja, das Analogon wäre ja, ich bitte jeden, der fremd auf der Straße vorbeiläuft, in mein Haus rein und der soll in all meinen Schubladen rumschnüffeln. Und dasselbe machen wir ja eigentlich mit unseren Daten im Netz den ganzen Tag. Ja. Aber ich glaube, diese Analogie ist schwer vermittelbar. Macht ihr sehr viel auch in Richtung der Awareness-Bildung rund um die Thematik? Also du hast gesagt, ihr macht Tage, Veranstaltungen. Wie wird das angenommen? Also merkt ihr, dass über die Jahre der Open Search Foundation schon eine gewisse Traktion entsteht, immer mehr Menschen sich bewusst sind, dass man sich der Thematik widmen muss?
Ja, also wir merken schon, dass dieses Problembewusstsein ein bisschen steigt. Das hängt aber sehr, sehr davon ab, mit wem man spricht. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Also manchmal erklärt man das Leuten und die haben das nach drei Worten verstanden. Manchmal erklärt man es Leuten, die sagen, ja, ist mir alles klar, aber es interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe ja nichts zu verbergen. Und da muss man dann manchmal nochmal nachhaken und sagen, Moment mal, wir haben alle was zu verbergen. Also ich möchte nicht, dass irgendwie, selbst wenn das völlig harmlose Geheimnisse sind, einfach Sachen, die gehören nicht in die Öffentlichkeit und die muss auch kein Unternehmen wissen oder so. Also, und es können auch wirklich ja ganz, ganz normale Sachen sein. Keine Ahnung, wenn jemand irgendwie im Internet recherchiert nach Trauringen und weil er oder sie einen Antrag machen möchte, das muss auch nicht unbedingt rauskommen, weil das eben ein Geheimnis sein soll. Und wir haben das manchmal ganz interessant, wenn wir das mit kleineren Kindern machen. Also wir sind beim Maustag, waren wir jetzt zweimal und haben für Kinder so im Alter zwischen 4 und 12 ungefähr, haben wir da ein Programm gemacht. Und den Kindern ist es ganz klar, dass man seine Geheimnisse nicht im Internet verrät. Also das ist nur uns Erwachsenen anscheinend nicht ganz so klar und abhanden gekommen. Also uns ist einfach nicht bewusst, wie groß die Tragweite auch ist.
Also ich bin mir jetzt, es fiel gerade im Gespräch das Wort Regulierung und ich hänge da noch, bin ich ganz ehrlich. Gerade in den aktuellen Zeiten des Gefühls der Überregulierung, sowohl wirtschaftlich, aber auch gesetzlich. Vielleicht nochmal die Frage an uns drei hier gerade. Ja? Also das eine ist ja Bewusstsein schaffen für etwas in der Hoffnung, die Leute merken es von selbst und ich brauche die Regulierung nicht. Da ist jetzt mein Verständnis bei 90% Google-Anteil und eben den geschilderten Risiken auch ein Stück weit und Gefahren, dass die Leute von sich aus jetzt nicht, ja, also dass ein Bewusstsein da sein wird für Datenschutz, ja, aber das Verhalten der Leute damit sich ja eigentlich nicht verändert hat. Sonst, ne? Und jetzt ist so das zweite Extrem, das schwache Extrem ist ja das Bewusstsein und die Hoffnung, die Menschen kommen selber drauf. Und das andere Extrem ist die Regulierung. So. Aber ist das jetzt die Lösung? Also ist das jetzt die Lösung zu sagen, wir regulieren mehr, sowohl in KI, ChatGPT, aber auch in der Suche und damit ist alles gelöst? Oder gibt es einen Sweet Spot in der Mitte, den wir nur noch nicht gefunden haben?
Also ich baue tatsächlich auf den Sweet Spot. Also ich denke, wir brauchen definitiv Regulierung, weil wir halt den Menschen, also uns allen eigentlich helfen müssen, auch damit umzugehen. Also das war das, was ich vorhin meinte, dass es auch nicht in Ordnung ist, alles auf die Verbraucher abzuwälzen. Also wir sind auch gewöhnt, dass auf Lebensmitteln inzwischen Sachen draufstehen und dass da zumindest die Bestandteile und die Zuckermenge draufsteht, sodass ich mich zumindest informieren kann. Und das wäre halt so ein Minimum, dass man einfach bei bestimmten Sachen einfach mal die Chance hat, herauszufinden, was das bedeutet oder was dahinter steckt. Sicherlich wäre es auch nicht gut, das jetzt übermäßig zu regulieren, aber zum Beispiel jetzt die EU-Regulierung mit dem Digital Services Act, die geht meiner Meinung nach an einigen Stellen gar nicht so weit. Die hat die Suche am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen vergessen, wie so viele Menschen. Also Social-Media-Sachen werden sehr ernst genommen mittlerweile. Also das ist vielen sehr bewusst und ich glaube, da sind auch ein bisschen mehr Leute, die aussteigen oder vorsichtiger damit umgehen. Aber bei Social-Media weiß man halt, ich bin in der Öffentlichkeit, ich präsentiere eine Fassade. Bei der Suche bin ich zu Hause in meinem Kämmerchen, da habe ich das Gefühl, da guckt mir niemand über die Schulter und es ist natürlich aber trotzdem so in gewisser Weise. Und ich glaube schon, dass wir bis zum gewissen Grad auf jeden Fall noch Regulierung brauchen. Also was zum Beispiel immer noch erlaubt ist, man hat verboten, dass Kinder zum Beispiel zielgerichtet angesprochen werden dürfen. Aber man hat zum Beispiel nicht verboten, dieses Tracking über diverse Geräte hinweg. Ich finde, das braucht kein Mensch. Also das hätte man einfach locker verbieten können. Und ich glaube tatsächlich, dass da an irgendeiner Stelle so ein Sweet Spot sein muss. Also ich glaube, es ist vielleicht so ein Dreiergespann. Also wir brauchen einen Teil der Regulierung. Wir brauchen Menschen, die ein bisschen kritischer mit sowas umgehen. Und ich meine damit jetzt gar nicht unbedingt nur kritischer damit, welche Suchmaschine sie verwenden oder welche Einstellungen sie da machen, sondern auch kritischer lernen, damit umzugehen mit den Suchergebnissen. Also was bekomme ich da ausgespuckt? Was erscheint da auf der Suchergebnisseite? Ist das jetzt wirklich wichtig und richtig, was ganz oben steht? Oder ist es nicht doch vielleicht das Ergebnis auf der nächsten Seite?
Ja.
Und dann brauchen wir als weiteres, also das Dreiergestirn, brauchen wir noch die Alternativen.
Also mich würde das letzte Beispiel ist gerade in meinem Kopf extrem. Was steht oben im Ergebnis und was nicht? Und ich stelle mir jetzt vor, wir regulieren das, zum Beispiel mit Transparenzpflichten, nach welchen algorithmischen Abfolgen das oben steht. Und das würde man jetzt für die Suche regulieren. Aber gleichzeitig werden wir doch jeden Tag auch im analogen Umfeld damit konfrontiert. Also ich mach ein Beispiel. Welches im Supermarkt, welches Lebensmittel steht auf Augenhöhe und welches steht drunter? Mhm. Oder wenn man sich jetzt so einen Kiosk vorstellt mit verschiedenen Zeitschriften, wer gibt denn vor, welche Zeitschrift, ob das die Bild-Zeitung ist oder die Süddeutsche, welche steht jetzt auf Augenhöhe quasi und wird damit natürlich automatisch auch mehr gekauft? Mhm. Also
ja,
wo fängt es an und wo
ja,
hört das dann auf?
Naja, ne? Man kann vielleicht einfach da nochmal unterscheiden. Also wenn ich jetzt an das Kiosk-Beispiel denke, meinetwegen auch im Supermarkt, aber dann nehmen wir mal den Kiosk. Erstmal habe ich da im Kiosk die Möglichkeit, mir unterschiedliche Zeitungen auszusuchen. Also ich habe da schon mal die Wahl. Und dann kann ich ja jederzeit den Kiosk wechseln. Also wenn mir der Kiosk, ich hatte hier tatsächlich, war hier mal im Zeitschriftenladen und der hatte so obskure Zeitschriften, dass ich wieder rausgegangen bin. Das war ganz merkwürdig, aber da kann ich ja wechseln. Ich gehe in den nächsten Kiosk oder Zeitschriftenladen wenn mir das halt nicht passt. Und das habe ich halt bei der Internetsuche nicht wirklich. Mhm. Also oder wenn, dann nur sehr eingeschränkt. Und da muss man dann tatsächlich eben sehr bewusst mit umgehen und das lernen. Also ich glaube, es ist da einfach auch die fehlenden Alternativen sind das Wichtige. Deswegen ist immer dieser dritte Aspekt, dass wir Alternativen schaffen müssen. Mhm. Wir sind halt sonst sehr, sehr abhängig davon. Also genau. Was vielleicht auch noch ein ganz spannender Aspekt ist, dass auch Unternehmen nicht bewusst ist, dass sie ihre Firmengeheimnisse rausgoogeln. Also genauso wie wir Privatmenschen das machen, ist das natürlich das Gleiche, wenn da jetzt irgendwie eine Forschungsabteilung sitzt und die recherchieren mal und machen das halt über die normale Suchmaschine. Da geht einiges raus. Also das sollte man auch nicht unterschätzen. Ja.
Genau. Christine, wir kommen langsam schon zum Ende unseres Gesprächs. Leider. Sehr kurzweilig, ein komplexes Thema. Was mich noch mal interessieren würde, ist eine persönliche Frage an dich. Also was ist so dein Aha-Moment gewesen für dich ganz persönlich? Der ausschlaggebende Moment, in dem du gesagt hast, diesem Thema möchte ich Zeit widmen, weil es wichtig ist. Was war sozusagen der Auslöser bei dir?
Oh, gute Frage. Also ich glaube, für mich war so ein Punkt, dass das so vom diffusen, ja, ich weiß, das ist ja irgendwie ziemlich monopolisiert, aber es funktioniert ja gut, aber ja, naja, irgendwie ist es vielleicht trotzdem ein bisschen kritisch. Und also von so einem diffusen Unwohlsein zu einer etwas größeren Klarheit kam über die Risiken. Und dann der eigentliche Punkt war auch, dass mein Gründungskollege sozusagen, Stefan Vogt, dass der diese grundsätzliche Idee hatte, wie man das Ganze angehen kann, also über diesen offenen Index und dass man das verteilt rechnen und so weiter, also dieser ganz andere Ansatz. Und da kippte das dann so ein bisschen von diesem, das ist auch das, was ich von vielen Leuten höre, wenn man denen das Thema erklärt, ganz viele sagen, ja, aber ich kann ja nichts machen. Und da kippte das dann aber von dem, okay, man kann ja vielleicht doch was machen und man muss es einfach probieren. Das heißt, in dem Moment, wo man es nicht versucht, hat man ja eh schon verloren. Und da war eigentlich so der Moment, zu sagen, okay, wir probieren es.
Wunderbar. Das ist sehr, sehr schön und auch eine schöne Aufforderung an alle, sich daran zu beteiligen, weil es, glaube ich, auch keine, wie du sagst, wir brauchen viele Davids.
Genau, wir brauchen viele Davids, genau.
Und wir haben ein paar Goliaths, aber wir brauchen viele Davids. Christine, herzlichen Dank für das spannende Gespräch und die Insights und viel Erfolg bei euren Konferenzen und nicht zuletzt in Tutzing dann Anfang März.
Ja, danke schön, genau. Vielleicht kommen da auch ein paar Davids und erkundigen sich und lernen was drüber, genau.
Danke, viel Erfolg.
Danke.
Agoratalk, Platz für Perspektiven. Der Informationspodcast mit Meinungsstarken Gästen zu Themen mit Relevanz.